HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand und mit einem Beitrag von Ulrich Sonnenschein. Herzlich willkommen. Vier Hörbücher haben wir heute wieder im Gepäck. Vielleicht ist ja noch ein Tipp für den morgigen Muttertag mit dabei für Kurzentschlossene. Um bittersüße Zitronen am Golf von Neapel geht es im Krimi von Luca Ventura, den wir Ihnen heute vorstellen möchten. Dann stehen drei Mädchen im Mittelpunkt, drei Mädchen mit Migrationshintergrund, die gemeinsam zu Frauen heranwachsen, im Hörbuch Drei Kameradinnen. Und wir verreisen heute nach Sollup. Dort spielt das Kinder- und Jugendhörbuch, über das wir sprechen. Es wurde auf den ersten Platz der H2-Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche gewählt. Und wir beginnen mit einem Hörbuch des japanischen Schriftstellers Kazuo Ishiguro, Clara und die Sonne. Kazuo Ishiguro wurde 1954 in Nagasaki geboren. Mit 5 Jahren kam er nach London, wo er später Englisch und Philosophie studiert hat. Was vom Tage übrig blieb, so heißt ein Weltbestseller von Ishiguro, der auch verfilmt wurde. 1989 erhielt er dafür den Booker Prize. 2017 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. In Was vom Tage übrig blieb, ging es um einen englischen Butler, der sein Leben bis zur Selbstverleugnung voll und ganz in den Dienst seiner Herrschaft stellt. Dorothee Meyer-Karwick, wohin entführt uns dieser neue Roman jetzt, Clara und die Sonne?
Ja, diesmal spielt dieser Roman in einer nicht näher benannten Zukunft, aber wieder haben wir es mit einer Art Dienerin diesmal zu tun. Clara, und Clara ist eine sogenannte KF, eine künstliche Freundin. Die soll Teenagern auf dem Weg ins Erwachsenenalter helfen. Und das Besondere ist, der Roman wird konsequent aus ihrer Sicht, also aus Sicht von Clara erzählt.
Das heißt also, Clara ist intelligent genug, ihr Leben zu beschreiben und auch zu reflektieren.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, sie ist programmiert worden auf einen bestimmten Zweck hin. Also sie soll Teenager verstehen, sie soll empathisch sein, freundlich und geduldig. Sie ist also jetzt nicht programmiert, um beispielsweise politische Ansichten zu haben oder technisches Verständnis und so weiter. Das heißt, ihre Intelligenz ist fokussiert auf ihre Aufgaben. Und betrieben wird sie mit Solarzellen, das heißt, die Sonne hat für sie eine ganz große Bedeutung.
Was erlebt denn diese Clara in diesem Roman?
Das Ganze beginnt damit, dass sie in einem Schaufenster eines Ladens sitzt und mit anderen KFs darauf wartet, gekauft zu werden. Und eines Tages kommt dann das Mädchen Josie mit der Mutter in den Laden. Josie hat Clara schon vor Wochen durch die Scheibe gesehen und möchte sie nun unbedingt als ihre KF haben.
Dann rief sie nach hinten. Mom, können wir sie gleich kaufen, bevor wer anderes sie uns wegschnappt? Eine kurze Pause trat ein, dann sagte die Mutter leise, »Wenn ich recht verstehe, ist diese hier keine B3.« »Clara ist eine B2«, sagte Managerin, »aus der 4. Serie, deren Qualität nach Auffassung mancher nie wieder erreicht wurde. Aber keine B3. Die B3-Innovationen sind wirklich sagenhaft, aber manche Kunden finden, dass ein Spitzenklasse B2 bei einem bestimmten Typ Kind nach wie vor die glücklichste Wahl ist.« »Verstehe. Mom, ich möchte keine andere als Clara. Nur sie.« »Moment, Josie.« Dann sagte sie zur Managerin, »Jeder künstliche Freund ist einzigartig, oder?« »Das ist richtig und ganz besonders auf diesem Niveau. Was macht dann diese hier einzigartig, diese Clara?« »Clara hat so viele einzigartige Eigenschaften. Wir würden den ganzen Vormittag damit zubringen.« Aber wenn ich nur eine einzige hervorheben müsste, würde ich sagen, es ist ihre Neugier, ihre Lust zu beobachten und zu lernen, ihre Gabe, alles an ihrer Umgebung aufzunehmen und zu verarbeiten. Das ist wirklich erstaunlich. Aus diesem Grund besitzt sie jetzt unter allen KFs in diesem Laden, die B3 ist nicht ausgenommen, die höchst entwickelte Auffassungsgabe.
Ja, und als Interpretin hörten wir Johanna Wokalek. Josies Mutter kauft schließlich Clara, die so aussieht auch wie ein Teenager. Und so kommt Clara dann in den Haushalt von Josie.
Ja, eine richtig spannende Geschichte. Was erlebt denn Clara dort?
Sie erfährt relativ früh, dass Josie eine lebensbedrohliche Krankheit hatte oder hat, dass sie vom Vater getrennt leben, also ihre Mutter und sie, dass Josie auch einen Freund Rick hat und dass der einen bestimmten Makel hat.
Was für ein Makel?
Ja, man erfährt, dass er nicht wie andere Kinder gehoben wurde, so wird das genannt.
Gehoben, was bedeutet das genau?
Ja, das ist erstmal unklar, aber es geht um Genomoptimierung. Deswegen ist dieser junge Rick ein Außenseiter. Er hat nur eben Josie als Freundin. Beschrieben wird letztendlich eine Gesellschaft, die sehr stark auf Optimierung setzt. Wir erfahren auch, dass der Vater Paul seine Arbeit verloren hat und in einer neuen geheimen und rebellischen Gemeinschaft lebt, die nicht alles mitmachen möchte, was die KI, also die künstliche Intelligenz, ermöglicht. Der Vater besucht Josie ab und zu. Zusammen mit der Mutter Chrissy besuchen sie dann auch einen Mann, der heißt Capaldi, der ein Porträt von Josie machen soll. Doch das ist kein einfaches Porträt, also kein Gemälde, sondern er soll ein genaues Abbild von Josie machen. Und falls sie an ihrer Krankheit stirbt, soll Clara diese Josie ersetzen. Der Vater ist dagegen, er ist dem gegenüber sehr kritisch eingestellt und er redet mit Clara darüber.
Ich glaube, ich hasse Capaldi, weil ich im Grunde meines Herzens den Verdacht habe, er könnte recht haben. Es könnte stimmen, was er behauptet. Nämlich, dass die Wissenschaft inzwischen zweifelsfrei bewiesen hat, dass an meiner Tochter nichts so einmalig ist, dass da nichts ist, was unser modernes Instrumentarium nicht extrahieren, kopieren, transferieren könnte. Dass wir die ganze Zeit viele Jahrhunderte lang unter einer falschen Voraussetzung miteinander gelebt und einander geliebt und gehasst haben. Eine Art Aberglauben, an dem wir festgehalten haben, weil wir es eben nicht besser wussten. So sieht es Capaldi. Und ein Teil von mir fürchtet, er hat recht. Chrissy hingegen ist anders als ich. Sie weiß es noch nicht, aber sie wird sich niemals überzeugen lassen. Sollte jeder Zeitpunkt kommen. Egal, wie perfekt du deine Rolle spielst, Clara. Egal, wie sehr sich Chrissy wünscht, dass es klappt. Sie wird es nie hinnehmen können. Sie ist zu altmodisch.
Ja, das ist schon eine gruselige Vorstellung, dass da eine Maschine tatsächlich eine Tochter, die eigene Tochter, ersetzen könnte oder zumindest erstmal sollte. Aber der Vater spricht ja mit Clara hier auch wie zu einem normalen Menschen.
Ja, und das ist das auch, was mich an diesem Roman ziemlich fasziniert hat. Also man versteht, dass man sich der Maschine Clara nicht entziehen kann. Sie sieht aus wie ein Mensch, ein hübscher Mensch. Sie agiert wie ein Mensch, ein empathischer Mensch. Das heißt, die Grenze zwischen Mensch und Maschine verschwimmt hier. Und das bringt die Gefühlswelt auch des Hörers ziemlich durcheinander, auch weil Clara eben so ein Sympathieträger ist.
Ja, auch wie Johanna Wokalek sie spricht. Also insgesamt klingt das ja auch sehr sympathisch.
Ja, finde ich auch wunderbar ausgewählt, sie als Interpretin. Sie ist sehr empathisch zugewandt. In der wörtlichen Rede von Clara versteht sie es, so einen Hauch von Computerstimme reinzubringen, aber nicht zu viel, nicht zu wenig. Clara ist jetzt ja so programmiert, dass sie nie zornig, nie böse agiert und spricht. Und so bleibt auch die Stimme von Johanna Wokalek immer freundlich, ohne dass dies einem auf die Nerven geht.
Also insgesamt klingt das wirklich sehr spannend und interessant.
Also der Roman hat mich sehr stark beeindruckt, auch wenn vieles von dieser Science-Fiction-Welt, Politik, Gesellschaft so ein bisschen im Dunkeln bleibt. Da Kazuo Ishiguro ja sich streng an die Perspektive von Clara hält und Clara natürlich nur das versteht, was sie durch die Programmierung verstehen soll. Das hat mich aber nicht gestört. Das hat für mich auch den Reiz der Geschichte ausgemacht. Es bleiben dadurch Leerstellen, die man selber füllen kann. Und gleichzeitig empfindet man ja mit der Maschine, einer Maschine, die nur das Allerbeste für ihren Menschen, für ihre Josie tun möchte und diesen Weg dann bis zum Schluss geht und dann im Rückblick ihre Geschichte erzählt. Das ist also am Ende dann auch ja ziemlich zu Herzen gehend. Und der Horror über solch eine Gesellschaft stellt sich dann so ganz langsam und unterschwellig ein. Also insgesamt ein wirklich spannender, mit leichter Hand auch geschriebener Roman, großartig durch Johanna Wokalek umgesetzt.
Ja, vielen Dank, Dorothee Meyer-Karwig. Wir sprachen über Clara Sahara und die Sonne von Kazuo Ishiguro, aus dem Englischen übersetzt von Barbara Schaden. Die Sprecherin ist Johanna Wokalek. Es sind 9 CDs, 10 Stunden, 20 Minuten Hörzeit zum Preis von 24 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch bei Random House Audio. In der Hörbuchzeit in H2 Kultur reisen wir jetzt mal gedanklich an den Golf von Neapel. Dort spielt der Capri-Krimi Bittersüße Zitronen, ein Krimi von Luca Ventura. Das ist ein Pseudonym. Der Autor lebt die meiste Zeit des Jahres am Golf von Neapel und dort hat er jetzt auch den zweiten Fall der Capri-Serie um den Inselpolizisten Enrico Rizzi und dessen norditalienische Kollegin Antonia Cirillo geschrieben. Nach mitten im August erschien nun Bittersüße Zitronen. Dorothee Meyer-Karweg, was zeichnet die Reihe aus?
Die Reihe zeichnet aus, dass Krimi und örtliche Besonderheiten miteinander verschränkt werden. Das kennt man ja auch von den Krimis von Donna Leon, das spielt in Venedig, oder von Jean-Luc Banalec, in der Bretagne spielt es, oder Martin Walker beschreibt das Périgord. Und sowas ist ja bei Lesern und Hörern äußerst beliebt. Und hier ist es eben der Sehnsuchtsort Capri, die Insel am südlichen Rand des Golfs von Neapel in Sichtweite des Vesuv. Und auch hier gibt es ein festes Ermittlerteam. Sie haben schon gesagt, dieser Agente Enrico Rizzi, der ist so alt eingesessen. Sein Vater baut selbst Zitronen an auf Capri. Und dieser Rizzi ist liiert mit einer jungen Frau mit dem Namen Gina. Und dann gibt es eben noch die Kollegin Antonia Cirillo, alleinstehend, strafversetzt, man weiß nicht recht warum, aus dem Norden Italiens, und die fremdelt eher mit der Provinz.
Und jetzt geht es ja um bittersüße Zitronen. Welchen Fall müssen die beiden diesmal lösen?
Also wir lernen Capri hier im November kennen, das heißt bei Regen und Kälte. Es ist die Zeit der Zitronenernte und es geht eben hier auch um besondere Zitronen, und zwar die, die zum berühmten Limoncello verarbeitet werden, also diesem gelben Zitronenlikör. Und in einer Nacht, Rizzi hatte gerade Bereitschaft, und ist gerade mit seiner Vespa unterwegs nach Hause, kommt ihm eine Ape entgegen, also dieses dreirädrige Nutzfahrzeug. Die schlingert vor ihm so her und stürzt dann einen Abhang hinunter. Rizzi ist natürlich geschockt, hält an, klettert den steilen Abhang hinunter zu dieser umgestürzten Ape. Und da steigen wir mit dem ersten Ausschnitt mal ein. Es liest der Schauspieler Johannes Klausner.
Endlich bekam er im Geröll einen spitzen Stein zu fassen und schlug mit aller Kraft genau dort auf die Scheibe ein, wo sie einen Sprung hatte, keuchte vor Anstrengung und sah im Loch einen dunklen Haarschopf, der wie eine verwuschelte Perücke über dem Steuer lag. »Sind Sie verletzt?« rief er. Er beseitigte mit dem Ärmel die Splitter, streckte die Hand aus, bis er das Gesicht der jungen Frau berühren und einen Finger an ihre Halsschlagader legen konnte. Vielleicht war es Einbildung, aber er glaubte, ein leises Atmen zu hören. »Ganz ruhig«, sagte Rizzi. »Der Rettungswagen ist unterwegs. Er wird jeden Moment hier sein.« Er strich mit zwei Fingern vorsichtig die Haare beiseite, und mit der Morgendämmerung legte sich ein Schimmer über Gesicht, Lippen und Wang und zwei zusammengewachsene Augenbrauen. »Elisa«, flüsterte Rizzi. Aus ihrem Mundwinkel sickerte Blut.
»Kein Unfall«, wisperte sie. »Es war...«
Ihre Augenlider flatterten.
»Schau mich an«, bat Rizzi. »Elisa, hörst du mich?«
Vögel zwitscherten, der Morgen graute, aber der Blick aus den grünen Augen war leer. Die Frau tot.
Die Tote ist Elisa Constantini, Mitte 20, Mutter zweier kleiner Kinder, und sie selbst glaubte eben an keinen Unfall, sondern an ein Verbrechen. Und Rizzi findet dann tatsächlich heraus, dass das Auto manipuliert wurde, also die Bremsen funktionierten nicht. Und die Geschichte führt uns dann in den Zitronenhandel der Insel ein, denn die Constantinis bauen seit Generationen sehr gute Zitronen an, die von einem anderen Familienunternehmen, nämlich Bellinis, zum berühmten Limoncello verarbeitet werden. Und es stellt sich heraus, die Ape gehört eben nicht dieser Elisa Constantini, die damit verunglückt ist, sondern der alten Aurora Bellini, der früheren Chefin des Bellini-Unternehmens.
Das klingt nach einem komplizierten Fall, nach verwickelten Ermittlungen. Wie schlagen sich denn die beiden, Rizzi und Cirillo?
Gemeinsam eigentlich gar nicht besonders gut, denn Rizzi ist alles andere als teamfähig, erkennt aber die Besonderheiten der Insel, mit denen sie dann eher fremdelt.
Was erfahren Sie?
Dass das Familienunternehmen Constantini das Geschäft umstellen will auf Bioproduktion und Crowdfunding, was bedeutet, dass sie weniger Zitronen für Likör der Bellinis liefern können. Und bei den Bellinis ist mittlerweile der ehemalige ghanaische Zitronenpflücker Simon Mugele zum Chef aufgestiegen. Er hat dann auch die Tochter von Aurora Bellini geheiratet. Mugele wird aber von manchen Einheimischen nicht akzeptiert, sondern sogar gehasst. Und dazu hören wir einen weiteren Ausschnitt, ein Gespräch zwischen Rizzi und seiner Freundin Gina über Simon Mugele.
Er ist schwarz und verdammt erfolgreich. Na und? Sei nicht naiv. Gina sammelte die letzten Kerne aus seiner Hand. Er hält sich nicht an die Regeln.
Welche Regeln?
Ausländer sollen nicht erfolgreich sein, sondern für wenig Geld die Arbeiten machen, für die wir Italiener uns zu schade sind. Und wenn die Arbeit erledigt ist, soll der Ausländer wieder verschwinden. Und selbstverständlich soll er unsere Frauen in Ruhe lassen. Das gilt für alle Ausländer und besonders für die Farbigen.
Rizzi schwieg. Natürlich übertrieb Gina maßlos, aber im Kern war tatsächlich etwas dran. Und das Schlimmste, dachte er insgeheim nicht ganz genauso?
»Die meisten Ausländer halten sich ja auch brav an die ungeschriebenen Gesetze«, fuhr Gina fort. »Außer Mugele. Was tut er? Heiratet Anna Bellini, eine bildhübsche Frau, noch dazu millionenschwer, nach der sich jeder hier auf der Insel alle 10 Finger geleckt hat. Und ausgerechnet bei ihr macht der schwarze Zitronenpflücker aus Ghana das Rennen.«
»Der zu dem Zeitpunkt aber schon viele Jahre auf Capri gelebt hat«, gab Rizzi zu bedenken.
»Na und? Das macht es nicht besser. Ich gebe dir Brief und Siegel. Der Mann wird hier von vielen Leuten abgrundtief gehasst.«
Tja, und nach dem Tod von Mugeles Frau im Kindbett hat er dann noch ein Verhältnis mit der verheirateten Elisabeth Constantini angefangen, die dann eben ermordet wurde.
Ja, das zeigt nochmal, es ist wirklich ein recht komplizierter Fall.
Ja, da ergeben sich jedenfalls viele Mordgründe. Also wollte jemand diesem Simon Mugele ans Leben, der ebenfalls mit der Ape fuhr, oder war es dann der eifersüchtige Ehemann von Elisabeth, oder galt der Mord eigentlich der Patriarchin Aurora Bellini? Es war ja ihre Ape. Jedenfalls, Liebschaften und Familienfäden spielen eine Rolle. Und wie sich das für einen ordentlichen Krimi gehört, führen viele Spuren in viele Richtungen.
Jetzt haben wir Johannes Klausner gehört als Sprecher. Wie passt der Ihrer Meinung nach zu diesem Fall und zu diesem Ambiente der Geschichte?
Er hat eine recht raue, feste Stimme, aber er ist mir stimmlich ein bisschen zu grob und schwer. Und das bringe ich nicht ganz mit diesem Lebensgefühl Italiens zusammen. Das spielt zwar in einer bäuerlich geprägten Gegend Italiens, aber die Sprechweise widerspricht schon ein bisschen meinen Erwartungen. Also eine größere Musikalität und Eleganz hätte mir schon ein bisschen besser gefallen.
Wenn wir nochmal auf den Inhalt und auch auf den Stil dieses Krimis eingehen, wie gefällt Ihnen der?
Also ich finde, der Krimi hat nicht ganz die Klasse der anderen Krimireihen von Donna Leon oder Jean-Luc Banalek. Die halten die Fäden wirklich besser zusammen. Da entwickelt sich so ein Fall geschmeidiger und glaubwürdiger. Hier werden zwar viele Spuren gelegt, aber manches läuft so merkwürdig ins Leere. Die Geschichte ruckelt manchmal, eben wie so eine alte Ape. Aber auch die persönlichen Geschichten um Rizzi und vor allem seine Kollegin Antonia Cirillo könnten ruhig ein bisschen konsequenter verfolgt werden. Aber es ist schon recht viel Lokalkolorit zu spüren. Und man erfährt einiges über das normale Leben auf Capri und in diesem Fall auch über die Herstellung des Limoncello. Das hat mir schon gefallen. Daher, ich gebe diesem geheimnisvollen Luca Ventura noch eine Chance. Einen dritten Fall würde ich mir durchaus noch anhören.
Wir sprachen über den zweiten Fall, Bittersüße Zitronen. Der Capri-Krimi von Luca Ventura. Johannes Klausner ist der Sprecher. Es sind 6 CDs, 8 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 16 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Diogenes Verlag. Die Autorin Sheida Basia wurde in Hermeskeil geboren in Rheinland-Pfalz im Jahr 1988. Sie hat dann literarisches Schreiben in Hildesheim studiert und war neben dem Schreiben viele Jahre in der Jugendbildungsarbeit tätig. Ihr Debütroman »Nachts ist es leise in Teheran« aus dem Jahr 2016 wurde vielfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Ihr neuer Roman heißt »Drei Kameradinnen«. Zwischen Racial Profiling und dem ganz normalen Berliner Wahnsinn erzählt Sheida Basia darin von drei Mädchen, die in unserer Zeit in der Hauptstadt erwachsen werden. Die Schauspielerin Banasheh Urmasti hat es als Hörbuch eingelesen. Ulrich Sonnenschein stellt es vor.
Aggressiv und verblendet. Saya M. aus Er hat sich radikalisiert und die Welt schaute zu. Sie hat schon in der Schule Streit gesucht und ständig provoziert, sagt eine ehemalige Bekannte über M. Saya hatte diese Wut einfach in sich. Sie ist sozusagen Teil ihrer DNA. Ist es diese Wut, die gestern Abend so viele Menschen das Leben kostete? Während die Behörden noch auf die laufenden Ermittlungen verweisen und sich nicht zu dem Fall äußern wollen, sprechen die Zeugenaussagen eine eindeutige Sprache.
Mit dieser kurzen Zeitungsnotiz beginnt das Hörbuch, um uns in der Folge mit dem zu konfrontieren, was dahinter steckt. Und das ist viel komplizierter als die reine Faktenlage. Ein Brand in einem Berliner Wohnhaus, der Tat dringend verdächtig ist, Saya, eine junge, kluge Frau, die gerade aus den Vereinigten Staaten nach Berlin zurückgekehrt ist. Im Flugzeug hat sie eine schicksalhafte Begegnung gemacht, aber das weiß sie zu dem Zeitpunkt, als sie ihren Freundinnen Hani und Kasi davon erzählt, noch nicht.
Dann ist eine Frau ins Flugzeug eingestiegen, die ein Kopftuch trug. Die Leute um mich herum fingen an, nervös auf ihren Sitzen rumzurutschen und sich umzuschauen. Könnte ja sein, dass zu der Frau auch noch ein bärtiger Mann gehört. Der würde vermutlich anfangen, alle anderen Frauen zu belästigen und danach eine Bombe zu zünden. Nee, davor würde er noch seine Frau unterdrücken, sagte ich. Richtig, sagte Saya. Er würde erst kurz seine Frau unterdrücken und danach die Bombe zünden.
Sheida Basia erzählt in ihrem direkten, klar realistischen Roman von drei Mädchen, die gemeinsam zu Frauen werden, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben, mit dem wir ungefragt einen ganzen Strauß von Vorurteilen verbinden. Und selbst wenn sie sich mit einem halbwarmen Bier auf dem Dach von Kasis WG darüber lustig machen, prägen diese Meinungen und Ansichten ihrer Mitmenschen ihr Leben ebenso wie die eigene Geschichte. Und die ist oftmals schon tragisch genug.
Als Sayas Mutter mit Saya schwanger war, saß sie im Gefängnis. Ich sage diesmal Gefängnis, weil es, wenn es politische Gründe für die Haft gibt, irgendwie nicht richtig zieht, lässig sein zu wollen. Und wer zu Zeiten eingesessen hat, in denen die Fotos nicht nur analog, sondern auch noch schwarz-weiß waren, hat umso mehr ein Anrecht darauf, dass man Gefängnis statt Knast sagt.
Sheida Basia reflektiert offen über ihr Schreiben, teilt uns mit, wo sie gerade steht und warum sie tut, was wir gerade hören oder lesen. Sie distanziert sich nicht, weder von den Ereignissen noch von der sprachlichen Rekonstruktion. Sie ist sich der unterschiedlichen sprachlichen Wirkung bewusst und teilt dies Bewusstsein mit uns. Und so kann man davon ausgehen, dass alles, was wir hier lesen, mit einer bestimmten Absicht geschrieben wurde. Der Text, das wird schnell klar, ist mehr als nur die Nacherzählung einer Freundschaftsgeschichte.
Ich höre jetzt auf, weiterzuschreiben. Das hat keinen Zweck, denn ich versuche mir permanent vorzustellen, wer ihr seid, während ihr euch vorzustellen versucht, wer wir sind. Ihr wartet auf den Moment, in dem ich erkläre, wer von uns aus welchem Land kommt. Das nämlich müsst ihr wissen, bevor ihr euch in uns eindenken könnt. Das ist für euch eine ungefähr so wichtige Information wie die, am Rande welcher deutschen Kleinstadt wir aufgewachsen und wie alt wir sind und wer von uns die heißeste ist. Ich sage euch dazu nichts. Da müsst ihr durch.
Sie erzählt uns ganz viel und sehr intime Details dieser Mädchenfreundschaft, aber die große Frage, die immer gleich gestellt wird, wenn man Fremdheit vermutet, die Frage nach der Herkunft, beantwortet sie nicht. Ein aufmerksamer Zuhörer wird auch so genügend Indizien im Text finden, doch es ist ihr wichtig, dass der Leser keine Chance bekommt, in Schablonen zu denken. Und so sind Hani, Saya und Kasi ganz schnell einfach nur drei junge Mädchen in einem Berliner Gymnasium. Bis zu der Katastrophe, die dieses Buch beendet, gibt es zahllose Szenen von Streit und Versöhnung, Konflikten und Entwicklung und nachvollziehbarer Eintracht. Mit den fortschreitenden Seitenzahlen werden diese drei Mädchen nicht nur erwachsen, sondern zu guten Bekannten. mindestens.
Als ich die Wohnungstür aufschloss, hörte ich Stimmen aus der Küche und Sayas Lachen. Ein merkwürdiges, friedliches Bild bot sich mir dort. Saya, wie sie mit Robin und seiner Freundin Iris am Tisch sitzt und Nudeln isst. Auf dem Herd stand die verbeulte Pfanne mit der Tomatensoße, die ich sofort als Sayas Tomatensoße erkannte. Statt der Feindseligkeit, in der ich sie am Vormittag hier zurückgelassen hatte, schwebte nun ein Duft in der Luft. Eine Mischung aus Heimeligkeit und Sayas Parfum. Da waren jetzt die Soße und ihr Lachen. Ich atmete durch.
Die Schauspielerin Banasheh Umazdi liest den Text mit der gebotenen Unaufgeregtheit. Sie bleibt im Ton fast bei der Zeitungsmeldung, die ihn eröffnet, und findet selbst bei den emotionalen Szenen eine bestimmende Sachlichkeit. Auch dadurch wird aus dem Hörbuch ein wirkliches Erlebnis. Am Schluss brennt ein Haus. Menschen sterben, Menschen werden verletzt, andere gerettet. Die Polizei meint, den Täter zu kennen. Wir aber, die wir dieses Hörbuch gehört haben, wissen es besser und können die drei Kameradinnen mit den ruhigen Worten von Shida Basia verabschieden.
Ich schalte mein Handy und den Computer aus und lege mich neben Saya, rutsche nah an sie ran, vergrabe den einen Arm unter ihrem Kissen, lege den anderen Arm auf ihren Arm, strecke ihn noch ein Stück weiter aus und halte sie, so fest ich kann.
Ulrich Sonnenschein besprach Drei Kameradinnen von Shida Basia. Die Sprecherin ist Banasheh Umazdi. Es ist eine MP3-CD, 9,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Ruf Music im Label Tacheles. Wir kommen jetzt zum Kinder- und Jugendhörbuch, das von der Jury auf den ersten Platz der HR2-Hörbuchbestenliste Mai für Kinder und Jugendliche gewählt wurde. Sommer auf Sollup von Annika Scheffel. Annika Scheffel kommt aus Hannover. Sie wurde 1983 geboren und hat angewandte Theaterwissenschaft in Gießen studiert. Einen Teil ihres Studiums verbrachte sie in Bergen in Norwegen. Seit Ende des Studiums arbeitet sie auch im Drehbuchbereich. Annika Scheffel lebt in Berlin. Im März 2010 ist ihr Debütroman erschienen, Ben. Dafür wurde sie mit dem Förderpreis des Grimmelshausen-Preises ausgezeichnet und für die SWR-Bestenliste ausgewählt. Ihr Roman Hier ist es schön erhielt den Robert-Gernhardt-Preis. Sommer auf Sollup, das hört sich nach einem Sommerferienroman an. Dorothee Meyer-Karwig, wo liegt denn dieses Sollup?
Ja, das ist eine Insel, aber wir erfahren nicht genau, wo die eigentlich liegt. Aber Sie sagten ja, dass die Autorin Annika Scheffel zum Teil in Norwegen studiert hat. Und ich kann mir vorstellen, die Insel könnte so vor der norwegischen Küste liegen. Sie ist jedenfalls so klein, dass kein Atlas sie auflistet. Und dorthin fährt jetzt Familie Fröhlich mit ihren drei Kindern. Da ist einmal Kurt, der Älteste, dann die Schwester Mari und der kleine Bela. Die Mutter ist Ärztin, die hat die Ferien gebucht und zwar ganze 6 Wochen lang.
6 Wochen lang Urlaub auf einer Insel, das klingt wunderbar. Ja, da kann man zurzeit natürlich nur von träumen.
Ja, aber es gibt auch einen Grund, weshalb der Urlaub so lang ist, denn der Vater Tom war lange schwerstkrank. Es wird nicht gesagt, was er hatte, aber er wäre fast gestorben und das hat die ganze Familie natürlich sehr mitgenommen. Besonders traurig, missmutig und verschlossen ist der junge Kurt, aber auch die anderen kommen ganz schön erschöpft auf der Insel an. Doch das Häuschen, wo sie dann wohnen, ist schon sehr vielversprechend, sehr verwunschen, von Rosen bewachsen. Und auch die Gastgeberin Jolka ist ausgesprochen nett. Und die erste Nacht ist dann schon sehr aufregend für die Tochter Mari. Sie verlässt nochmal das Haus und läuft so durch die Dunkelheit, durch die Wiesen zum Strand, wo sie ein Licht gesehen hat. Plötzlich hört sie dann ein Geräusch und da hören wir mal rein. Es liest Sascha X.
Während Mari dem Pfad durch einen silbrigen Birkenwald folgt, über den Deich, bis dahin, wo der Pfad vom Strand geschluckt wird, hört sie leise Schritte, spürt sie, dass ihr jemand folgt. Mari wird schneller und schneller. Und da ist das Feuer, ganz nah am Meer, und neben dem Feuer steht ein Mädchen. Ein Mädchen etwa in Maris Alter, mit krausem, schwarzen Haar, einer knallroten Jacke und darunter schaut eine knapp unter den Knien abgeschnittene Jeans hervor. Auf seiner Schulter sitzt ein Papagei.
»Da bist du ja endlich«, sagt das Mädchen. »Das wurde aber auch Zeit.«
Das klingt so, als müsste Mari etwas von einer Verabredung wissen, hier am Ufer des Meeres, auf Solup in der Dunkelstunde.
Ja, sagt sie zögerlich, und das Mädchen nickt und sieht dabei sehr zufrieden aus.
Und dieses etwas burschikose Mädchen heißt Emma und den Papagei, der ihr zugeflogen ist, nennt sie Papillon. Die beiden freunden sich sofort an und dann kommt noch ein Junge dazu, Jun, der ist so in etwa kurz Alter.
Ja, was erleben die denn auf der Insel?
Zusammen erkunden sie natürlich die Insel und Mari stößt aber immer wieder auf so ein ganz bestimmtes Wort, Kyle Cliff. Das ist beispielsweise eingeritzt in dem Tisch in ihrem Ferienhaus. Und auch Emma hat es schon entdeckt.
Plötzlich bleibt Emma stehen und deutet wortlos nach oben. Weit über ihren Köpfen kreuzen sich die beiden Walkieferknochen strahlend weiß vor dem Sommerhimmel.
Der letzte Wal, der nach Solup gebracht wurde, erzählt Emma.
Wahnsinn, wie groß der ist, flüstert Mari ehrfürchtig.
Auch Emma spricht leise, so als ginge es um ein Geheimnis.
Es fiel mir heute wieder ein.
Was denn?
Kyle Cliff, flüstert Emma und sieht Mari bedeutungsschwer an.
Kyle Cliff?
Emma fährt knapp über ihrem Kopf mit dem Zeigefinger über den Knochen.
Hier.
Sie nimmt Maris Hand, legt sie auf die raue Oberfläche. Maris Finger ertasten feine Rillen im Knochen, ein bisschen so wie vorhin in der Tischplatte. Und als sie in Emmas Gesicht sieht, weiß sie, was da tief in den Walkiefer geritzt steht.
Kyle Cliff, flüstern die beiden gemeinsam.
Kyle Cliff, ja, da wird man neugierig. Bekommen die beiden denn heraus, was es mit dem Wort auf sich hat?
Ja, natürlich, aber das dauert eine ganze Zeit und sie erleben dann vorher noch viele kleine und größere Abenteuer. Sie retten beispielsweise einen Jungen aus dem Meer, der dort beinahe ertrunken wäre. Sie lösen das Rätsel, warum der Leuchtturm der Insel nicht mehr funktioniert. Sie machen sich auf die Suche nach einem echten Schatz und erkunden, was es mit dem geheimnisvollen alten Mann auf sich hat, der mit ihnen auf der Insel gelandet ist und allein durch die Dünen streift. Und nebenher lernt Mari noch reiten und auch Wellenreiten.
Das klingt nach aufregenden 6 Wochen und nach einer richtig schönen Feriengeschichte.
Ja, Ferienabenteuer, aber es geht eben auch darum, wie die Familie langsam seelisch gesundet. Auch dieser mürrische Kurt kommt ganz langsam aus einer Erstarrung und freundet sich am Schluss dann auch mit dem Inseljungen Jun an.
Gelesen wird die Geschichte von Sascha X. Ich habe das Gefühl, sie findet sich wirklich gut in diese Kinderseelen hinein.
Ja, Sascha X ist auch schon über 50. Das mag man wirklich kaum glauben, denn sie versteht es sehr gut, sich in alle Kinder gut einzufühlen. Auch dem kleinen Bela gibt sie eine sehr kindgerechte Stimme, aber auch dem mürrischen Kurt oder der etwas überdrehten, burschikosen Ema oder dem Papagei auch. Also dadurch wird die Lesung nochmal sehr lebendig. Alles in allem ist es wirklich eine sommerleichte Geschichte. Leider ein bisschen gekürzt, das finde ich immer ein bisschen schade, verstehe ich dann auch nicht so ganz. Aber sonst wunderbar als Vorbereitung auf den Sommer, in dem wir ja vielleicht wieder selbst auch reisen können.
Das hoffen wir doch sehr. Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karwig. Wir sprachen über Sommer auf Solup, ein Hörbuch von Annika Scheffel. Sascha X ist die Sprecherin. Es sind 3 CDs, 4 Stunden, 13 Minuten Hörzeit zum Preis von 15 €. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. Erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag im Label Silberfisch. Und dieses Hörbuch kam im Mai auf den 1. Platz der H2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche. Wir verabschieden uns für heute. Am Mikrofon waren
Dorothee Meyer-Karwig
und Christiane Hillebrand.